Bottles Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Album des Monats Dezember 2025.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Metal Markus Metal Podcast, zur ersten Aufnahme, die im Jahr 2026 stattfindet. Und dann ist es auch noch die Folge mit der Nummer 126. Da ist doch irgendwas im Busch, oder?
Das ist Zahlenmagie. 1.26.
Boah, das kam jetzt so richtig spontan rüber, ne?
War es ja auch.
Ah. Nein, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie immer ist natürlich hier auch nicht irgendein Mike, sondern der Mike.
Hallo, hallo.
Und heute haben wir das vor, was wir eigentlich immer so machen, wenn die erste Hälfte eines Monats rum ist. Wir küren das Album des Vormonats. Ihr wisst, ne? Der Album. Der Monat muss ja erstmal rum sein, damit man überhaupt wissen kann, welches Album jetzt das Album des Monats war. Aber wir haben es auch schon in der Folge zum Album des Monats November angekündigt. Die Ausbeute ist im Dezember sehr dünn gewesen. Ihr kennt das. Traditionell, ja, erscheinen im Dezember irgendwie Live-Alben, Best-ofs, sonstige Compilations mit irgendwelchen Bonustracks oder sonst was. Aber wirklich neues Material sucht man da leider Gottes sehr, sehr ja, schwer, ne? Also die Suche nach neuem Material gestaltet sich immer relativ schwer und darum haben wir uns jetzt hier auch ein bisschen was zusammengemogelt und gehen davon aus, diese Folge wird nicht die epische Länge erreichen, die wir sonst gerne mal beim Album des Monats erreichen, denn auch die Hörermeinungen, ja, sind auf ein Terzett geschrumpft.
Ein Minimum, also das muss wieder mehr werden, Freunde der Nacht da draußen.
Absolut, das muss wieder mehr werden, aber ich glaube, im Dezember versteht das auch jeder. Und ansonsten, ja, 2026 hat also begonnen und ja, schauen wir mal. Der Januar hat auf jeden Fall in meiner Wahrnehmung schon sehr viel zu bieten. Von daher dürfte die Folge Album des Monats Januar 2026 eine spannende Angelegenheit sein.
Oh ja.
Wo auch viel mehr Input überhaupt drin ist.
Genau. Ja, was haben wir denn als erstes?
Ja, als erstes haben wir etwas, was so ein bisschen Mogelpackung-mäßig ist. Und zwar ist es das Album Ice Melter der finnischen Band Frozen Land. Und jetzt erklär mal, Mike, warum ist das eigentlich eine Mogelpackung?
Ja, weil es tatsächlich nur 8 Songs mit 36,5 Minuten sind. Also da haben einige Bands schon längere EPs rausgebracht, beziehungsweise es gibt Dream Theater Stücke, die deutlich länger sind als das ganze Album. Andererseits ist Rain and Blood deutlich kürzer. Also es kommt ja, ich sag jetzt nicht, es kommt nicht auf die Länge an, das wird mir wieder irgendwie komisch ausgelegt hier, sondern es kommt ja tatsächlich auf die Qualität und auch auf die Kurzweiligkeit an. Also auch ein 38 oder 36 Minuten Album kann sich ziehen wie Kaugummi und ein 70 Minuten Album kommt einem vor, als hätte man gerade erst die ersten paar Minuten gehört.
Das ist also Punkt 1 zur Mogelpackung und der andere Punkt ist natürlich, das Album ist eigentlich, wenn man zumindest den Veröffentlichungsdatum, ja klar, der Streamingdienste glauben schenken darf, ist es eigentlich noch aus dem November. Aber wenn man jetzt so bei der Veröffentlichung nach dem physischen Medium guckt, steht da eigentlich, dass es erst im Dezember veröffentlicht worden ist. Aber das nächste Problem ist, wir haben es beide nicht geschafft, dieses Album irgendwo auf Tonträger, ja, dessen habhaft zu werden, weil irgendwie bietet es keiner so wirklich an. Also Mediamarkt hätte, aber wir haben uns nicht getraut, dann zu bestellen.
Ja, wohl überall anders ist es halt mit Lieferzeiten von, keine Ahnung, irgendwann zwischen dem 14. Januar und dem 31. März angegeben.
Ich dachte schon Dezember eher.
Nee, meine Bestellung ist komplett storniert worden bei einem Anbieter. Also, ja, mal gucken. Wenn irgendwo mal wirklich steht, dass es lagernd ist, bestelle ich es mir vielleicht nochmal mit, weil schlecht ist das Ding ja nicht. Aber wir könnten jetzt mal das Bullshit-Bingo anwerfen und Diskrepanzen, verschobenes Veröffentlichungsdatum, online eher als physikalisch, das physikalische Produkt schwer zu bekommen und oder auch wieder verzögert. Von welchem Label könnten wir reden? Es ist Massacre Records.
Natürlich, von welchem Label denn auch sonst? Ein Garant für Verschiebungen und seltsame Veröffentlichungsanpassungen, ja. Die stellenweise eher im Internet erscheinen, als dass die Band davon Bescheid weiß. Aber egal.
Egal. Ja, Eismelter ist das dritte Album von Frozen Land. Das erste ist ein selbstbetiteltes aus 2018. Dann hat man sich ein bisschen Zeit gelassen und mit Out of the Dark 2023 ja ein Album mit ein paar Besonderheiten veröffentlicht. Ich sage nur Senorita.
Ja, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, war das doch wie folgt. Das eigentliche Album ist zu kurz, glaube ich, gewesen. Und dann hatte der Komponist irgendwie noch diesen komischen Eurodance-mäßigen Song Senorita. Und dann hat man den nicht nur als Bonus auf das Album gepackt, sondern ihn, glaube ich, auch als erste oder zweite Single veröffentlicht. Und man saß so zu Hause vor seinem Abspielgerät der Wahl, Streaming-Anbieter der Wahl, und dachte nur so, ist das jetzt wieder so Fake-KI-Musik, die zufällig in diesem Profil hier hochgeladen wurde? Aber nein, es war tatsächlich so. Und der Song ist auch wirklich als Bonus-Track, oder noch nicht mal, als regulärer Track auf dem Album und bringt das Album damit aber auch nicht auf viel mehr Spielzeit als jetzt Eismelter, glaube ich.
Ja, ein bisschen mehr schon, aber das tut auch nichts zur Sache. Also auf Eismelter hat man auf so extreme Experimente verzichtet. Da gibt es also keinen Vertreter der Hitparade der Schlümpfe mit harten Gitarren versehen.
Vater Abraham.
Was sehen wir denn auf dem Cover?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß auf jeden Fall, es ist grün. Das erste war nämlich so bläulich und das zweite war dann so in Orangetönen gehalten. Und das ist jetzt auf jeden Fall grün und die Band hat ein Maskottchen, so ein Wikinger-mäßig aussehenden Typen.
Genau. Wo er auf den anderen Alben mit einer Axt durch die Gegend läuft, zerreißt er irgendwie so einen Drachen-Teufels-Hybrid in zwei.
Sehr martialisch, passt eigentlich gar nicht zur Musik, denn das ist, ja, so bester Stratovarius-Euro-Metal, hätte ich gesagt.
Ja, wobei der durchaus ein bisschen härter als Stratovarius ist, weil der Fokus doch schon ein bisschen mehr auf den Gitarren als auf den Keyboards liegt und auch der Gesang eher rauer ist als in den höchsten Höhen eines Herrn Cotipelto oder Kieske.
Das ist so, ja, aber ich finde, die Grundstimmung geht schon in eine sehr ähnliche Richtung.
Natürlich, es ist Euro-Power-Metal galore. So, nichts anderes.
Tut keinem weh, tut sich aber jetzt, finde ich, auch nicht so exorbitant irgendwas hervor. Also meine Erfahrung mit dem Album war, ich kann es mir ganz gut anhören. Wenn es läuft, macht es mir Spaß. Aber ich habe selten.
Du erinnerst dich an nichts, wenn es vorbei ist.
Ja, richtig.
Ich hab selten, so geht's mir auch.
Ich habe selten so den Moment, wo ich denke, Mensch, das war jetzt aber der Kracher. Und wenn irgendwas bei mir hängen bleibt, sind es halt auch wieder eher so Assoziationen, so klingt wie Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, das geht mir ganz genauso. Ein Fun Fact ist übrigens, die Band kommt aus Finnland und der Sänger mit dem garantiert echten Namen Tony Meloni.
Tony Mahoney und Hightower ist auch in der Nähe.
Der kommt aus Italien und hat bis heute mit der Band noch nicht einmal irgendwie im Proberaum gestanden oder sonst irgendwie zusammen agiert. Die haben nämlich tatsächlich noch nie live gespielt. Ja, wenn wir alle das Album kaufen würden, würden sie es vielleicht irgendwann mal tun. Aber so wird es wahrscheinlich.
Vielleicht können sie dann auch endlich mal zusammen proben, weil man dann sich ein Flugticket leisten kann oder einen Busfahrschein.
Ja. Ja. Vielleicht muss Tony Meloni auch
tut mir leid.
Pate von Palermo sein. Ich weiß es nicht. Nein. Also mein Problem an dem Album ist das gleiche, was Markus hat. Mir gefällt das, wenn ich es höre, aber wenn das Album vorbei ist, frage ich mich, okay, kann ich mich noch an irgendeinen Song erinnern? Nö. Fällt mir wirklich schwer und dementsprechend schwer fällt mir auch tatsächlich ein Anspieltipp.
Ja, ich mach's mir einfach, hätte gesagt, der Opener, The Carrier heißt der. Mhm. Weil wenn einem das gefällt, sollte einem der Rest eigentlich auch gefallen. Aber wenn man da schon so denkt, okay, bleibt nichts hängen, dann wäre meine Prognose, das wird sich im weiteren Verlauf nichts ändern. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich gemeiner klingt, als wir es beide eigentlich meinen.
Richtig. Ich fand Dead End noch ziemlich schön oder den Titelsong. An sich fällt keiner von den 8 Songs wirklich ab und man könnte jeden als Anspieltipp nennen. Von daher, wie gesagt, mal auf den Videoplattformen vielleicht in die Videos reingucken oder mal irgendwo reinklicken und es ist definitiv kein schlechtes Album. Also vielleicht ist es auch einfach nur irgendwie so ein bisschen der Frust, dass das physikalische Medium nicht dazu in der Hand ist, weiß ich nicht, bin ein sehr haptischer Mensch und tue mich mit Download-Only-Dingen immer so ein bisschen schwer. Ja, ich weiß es nicht. Aber gerade das erste Album von Frozenland mochte ich sehr, sehr gerne.
Ja, das hat mir damals auch sehr gut gefallen.
Aber auch das zweite ist schon so ein bisschen merkwürdig durchgerauscht und hat eben mit so einem Ding wie Senorita eher den unangenehmen Teil gehabt, wo man aufgehorcht hat. Von daher war ich froh, dass man diesen Spaß auf dem neuen Album gelassen hat. Ja, mal gucken, wohin der Weg von der Band geht, ob die weitermachen. Ich hoffe das, weil, wie gesagt, schlecht ist das definitiv nicht.
Und schlecht ist auch das nicht, was wir jetzt als nächstes in unserer Mogelpackung dabei haben. Aber es ist natürlich auch wieder eine Mogelpackung. Ich habe es vorhin schon gesagt, es erscheinen sehr gerne Compilations oder natürlich Live-Alben. Ich glaube, wir hätten ohne Flachs eine komplette Dezemberfolge nur mit Live-Alben machen können. Weil da sind schon so ein paar erschienen in meiner Wahrnehmung.
Okay, ich wüsste jetzt nicht so viele, aber
ja, Persephone fällt mir direkt auch noch ein.
Okay,
hab ich
nicht mitgekriegt.
Aber was ist erschienen? Ein Album einer Band, die ihren 60. Geburtstag feiern und auch noch einer Band, die aus Deutschland kommt. Klar, das können natürlich nur
Fury in the Sorrow. Ach nee.
Ja. Hannovers Finest.
Die sind noch nicht so alt, Entschuldigung.
Ich frage mich, ob von Fury in the Slaughterhouse irgendjemand überhaupt schon 60 Jahre alt ist.
Ja.
Ist das so?
Ja, doch.
Aber dann können sie ja nicht seit 60 Jahren Musik machen.
Nein, deswegen sage ich das ja.
Klar, es geht um die Scorpions und das Album hört auf den Titel Coming Home und ist ein Mitschnitt ihres, so habe ich es zumindest verstanden, ihres großen Abschiedskonzertes gewesen.
Nein, Jubiläumskonzert, nicht Abschiedskonzert.
Es geht also wirklich noch weiter?
Ja, aber es war eben ein Konzert nach langer Zeit mal wieder in Hannover, in ihrer Heimatstadt, wo die zum Teil auch noch leben, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Das kann sehr gut sein. Ich würde es jetzt nicht beschwören, aber auf jeden Fall, es war ein Konzert in Hannover, eben in ihrer Heimatstadt. Darum heißt das Album ja auch Coming Home. Coming Home ist auch der eigentliche Opener des Albums. Und ja, Mike, Scorpions. War das ein Thema für dich, als ich meinte, ey, lass über die Scorpions reden, wenn schon sonst nichts wirklich auf der Agenda bei uns steht?
Also, mein Verhältnis zu den Scorpions ist das, dass als ich begonnen habe, aktiver mich mit Musik zu beschäftigen, so 87, 88, da tatsächlich die große, die Hochphase der Scorpions da war mit dem Album Love at First Sting von, ich glaube, 84 ist es. Ja. Dann kam Worldwide Live, das ja tatsächlich eins der geilsten Live-Alben, die es wahrscheinlich gibt. Also in einer Live-Alben-Top 10 wäre das auf jeden Fall mit drin. Und ich weiß, dass mein Bruder sich damals wahnsinnig auf Savage Amusement, das ist das 87er Album, glaube ich, sein oder 88.
87 oder 88, ich würde es nicht beschwören.
Das, wie gesagt, das ist so genau die Zeit, wo ich angefangen habe, Musik zu hören. Von daher habe ich da halt viel mitbekommen. Natürlich hat man dann nochmal die etwas älteren Sachen gehört, also eher die beiden Vorgänger. Die ganzen 70er Sachen, da bin ich nicht so vertraut mit, muss ich gestehen, weil das war halt nicht das, was da bei meinem Bruder im Zimmer gelaufen ist und was ich mir dann so auch immer mal in mein Zimmer mit rübergenommen habe an Tonträgern. Von daher, das ist so die Phase, die ich recht bewusst mitbekommen habe. Ja, und dann natürlich 1990 Crazy World mit, dem wohl berühmtesten Pfeifen-Intro der Welt.
Ja, Wind of Change, ja. Wobei man aber immer, finde ich, bei dem Album Crazy World vergisst, was da sonst noch so drauf ist. Weil ganz viele Leute können dir wahrscheinlich sagen, Wind of Change und Send Me an Angel, da ist so kommerzieller Scheißdreck drauf.
Nee.
Aber da sind ja noch 9 andere Songs drauf und die sind stellenweise auch relativ hart. Und genau. Wie diese Aussage, dass die Scorpions ja ab dann so eine Balladenwand waren. Also alle, die das behaupten, denen möchte ich mal die Frage stellen, habt ihr jemals das Album Face the Heat gehört? Das müsste von 95 sein, was also der direkte Nachfolger von Crazy World ist. Weil das ist alles, aber bestimmt nicht kommerzieller Scheißdreck.
Genau, also genau das ist das Problem, dass seit dieser Erfolgswelle mit Still Loving You und Wind of Change die Scorpions diesen Ruf hatten, eine Balladenband zu sein, wo sie ja dann auch mit einigen stilistischen Schlenkern versucht haben, gegenzusteuern. Mal mehr, mal weniger gelungen. Aber zurück zu Crazy World. Das ist natürlich das Album, mit dem die Scorpions dann endgültig durch die Decke gegangen sind. Und Wind of Change auf dem Live-Album ist der Opener der zweiten CD. Da hört man, dass ein paar Zeilen geändert worden sind. Wer Wind of Change im Ohr hat, weiß, dass es mit I follow the Moskwa anfängt und dass es eine Zeile gibt, let your balalaika sing what my guitar wants to say, was geändert worden ist, let the voice of freedom sing what my guitar wants to say, weil man halt aufgrund der aktuellen politischen, weltpolitischen Situation Russland nicht glorifizieren möchte. Und da schlagen bei mir wirklich ganz, 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 ganz heftige Erinnerungen durch. Es gab nämlich, jeder kennt hoffentlich so ein bisschen die weltpolitische Situation Ende der 80er mit Glasnost, Perestroika. Ich bin kalter Kriegskind, ich bin von 1972. Da hat man ganz oft das Gefühl gehabt, mindestens genauso oft wie heute, dass die Welt bald untergeht. Man hat es nur nicht alle 5 Minuten irgendwo im Radio oder auf irgendeinem Nachrichtenmedium gehört.
Mhm, auf Social Media vor allen Dingen.
Und dann kamen halt all diese Öffnungen mit Solidarność in Polen und was da alles passiert ist, was dann am Ende auch den Zusammenbruch der Sowjetunion bedeutet hat. Viele Staaten haben die Freiheit erlangt, die DDR ist Geschichte. Ob das jetzt alles gut war, wie es gelaufen ist, lassen wir alles mal dahingestellt. Aber das war wirklich eine Zeit, in der man wirklich das Gefühl hatte, diese Welt kann in eine positive Zukunft aufbrechen. Und in dieser Zeit gab es einen Vorfall. Der Manager von Bon Jovi und ich glaube, Scorpions hat er in Amerika auch gemanagt und Mötley Crüe, also Doc McGee hieß der gute Mann, ist glaube ich mittlerweile auch verstorben, den hat man mit ein wenig weißem Pulver erwischt und zwar ein wenig viel, worauf er allerdings nicht in den Knast gewandert ist wie andere Leute, sondern man ihm unter diversen Auflagen dann halt ein Festival in Moskau hat organisieren lassen, was auch unter dem Motto halt Friede, Freude, Eierkuchen und keine Macht den Drogen steht, was natürlich total irrwitzig ist, wenn man dann einen Ozzy Osbourne als Headliner einlädt und eine Band wie Mötley Crüe da spielt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, dieses Konzert ist...
Du verstehst das falsch, das ist also Mahnmal. Guck dir die Leute an, dann weißt du, wie es endet.
Und dieses Konzert ist im Fernsehen übertragen worden. Ich habe es damals auf VHS-Tape aufgenommen, da haben Bon Jovi gespielt. Skid Row haben da gespielt, wie gesagt, Ozzy Osbourne, ich weiß gar nicht, wer noch alles dabei ist, eben auch die Scorpions. Und wenn man diese Leute gesehen hat, da haben russische Soldaten als Ordner gestanden, die dann sich während des Konzerts zur Bühne umgedreht haben und einen Scheiß darauf gegeben haben, dass die Leute irgendwie in Schach halten müssen. Es hat auch keinen Grund dafür gegeben. Dass wir da sind, wo wir heute sind, wenn ich daran zurückdenke, da könnte ich heulen, aber wenn ich an diese Szenen damals denke und an alles das, was so 88, 89, 90 passiert ist, dann kriege ich immer noch Gänsehaut und da ist tatsächlich Wind of Change der Song, der mir das immer wieder in Erinnerung ruft und es ist nicht der Song zum Mauerfall, das stimmt nicht, das ist nicht wahr, es ist wirklich der Song, der entstanden ist, als die Scorps in Moskau waren, dieses Festival gespielt haben und diese Erinnerungen daran, die sind in diesen Song eingeflossen und das macht mir heute noch Gänsehaut.
Also, dass Wind of Change nicht über den Mauerfall geht, sollte eigentlich jeder wissen, der den Text mal wirklich gelesen hat. Ne? Also.
Richtig. Außerdem der Song für den Mauerfall, das ist schließlich der von David Hasselhoff. Das weiß doch jeder. Nein, zurück zu diesem Live-Album. Ich finde es total beeindruckend, in welchem Alter die Scorpions noch so eine Leistung abliefern können. Ja, man hört Klaus Meine an, dass er sich anstrengt. Man hört auch, dass er nicht mehr jeden Ton trifft. Und wenn man die Bühnenperformance sieht, ja, gut. Andererseits, mein Gott, der Mann ist...
Ja, fast so alt wie meine Mutter.
Ende 70, Mitte 70 irgendwo. Das muss man erstmal noch können und hinkriegen überhaupt. Und dafür großen Respekt. Die Setlist ist absolut nicht auf Nummer sicher, sondern deckt wirklich die gesamte Karriere ab. Da sind auch Songs von den neueren Alben drauf, die ich so gut wie gar nicht kenne, muss ich gestehen.
Ja, nicht viel. Also ja, Guess auch. In the Tank ist so einer vom letzten Album und ansonsten ist halt viel von Love at First Sting halt drauf. Ne? Natürlich. In Summe auch 3 Songs von Crazy World. Und ansonsten, ja, es gibt so ein 70er-Jahre-Medley, was eigentlich auch ganz cool ist. Und was ich auch sehr schön finde, ist, die Scorpions ist so eine Band, die waren für mich immer da. Die gab es schon immer, gefühlt gibt es die auch immer. Wahrscheinlich jetzt dann doch nicht, aber das ist ja auch nur verständlich. Aber wenn du dieses Album dann wirklich mal so von vorne bis hinten hörst, merkst du doch schon, dass die verdammt viele geile Nummern geschrieben haben.
Oh ja.
Und es macht auch wirklich Spaß, sich das anzuhören. Es ist jetzt nicht ultra lang. Also 90 Minuten ist so ein klassisches, ja, so eine klassische Länge, würde ich sagen, für eine Headliner-Show. Jetzt wird der ein oder andere natürlich sagen, eine Band wie die Scorpions mit 60 Jahren, die könnten doch wohl mal 3 Stunden spielen. Und dann denke ich mir, ja, steh du mal mit über 70 Jahren überhaupt noch auf der Bühne und zieh mal die 1,5 Stunden durch. Also es ist, wie ich finde, ein schönes Dokument von diesem Konzert, wo man natürlich vortrefflich drüber meckern kann, über die Songauswahl. Weil natürlich, du kannst 60 Jahre nicht erschlagend abdecken. Und natürlich wird irgendjemand immer sagen, der Song ist aber nicht drauf. Und das ist doch bestimmt auch was nachbearbeitet und weiß der Geier was. Aber ich kann nur für mich sprechen. Ich hatte einfach Spaß damit und ich finde es schön. Und wenn das jetzt das letzte Lebenszeichen der Scorpions gewesen wäre, denke ich immer, man hätte schlechter abtreten können.
Definitiv. Dem, da gehe ich voll mit und das ist völlig richtig so. Und es hat mir tatsächlich Lust gemacht, mich ein bisschen mal wieder in der Scorpions-Diskografie rückwärts zu bewegen. Ich habe natürlich mit den Sachen angefangen, die ich kenne, eben Love at First Sting und Savage Amusement und Crazy World. Aber von da werde ich jetzt in beide Richtungen, also Richtung Neuzeit und auch Richtung Vergangenheit nochmal gehen. Und ja, da wird man mit Sicherheit das eine oder andere entdecken und auch über den einen oder anderen Text derbe schmunzeln müssen. Weil wenn so ein Klaus Meiner heute so einen Text wie Tease Me, Please Me singt, aber gut, das ist ein Problem, was alle Acts dieser Zeit haben. Ja.
Zu Tease Me, Please Me gab es auch damals ein sehr schönes Musikvideo, wo es, glaube ich, ziemlich heftig hinterher in der Garage zur Sache ging, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es in meinem Leben, glaube ich, genau einmal gesehen, weil das war Teil von so einer VHS-Kassette, die Bernie damals hatte. Das war
seitdem hast du Angst vor Garagen.
Nee, das nicht, aber ich fand schon damals irgendwie, trotz meinen jungen Jahren damals, habe ich schon gedacht, das ist jetzt irgendwie aber nicht so wirklich, egal.
Genau, also die Texte dieser Bands, ob man jetzt Poison oder wie sie alle heißen nennt, das darf man einfach nicht ernst nehmen und sollte man auch nicht ernst nehmen, aber es sind tolle Songs. Die Gitarren, Schenker und Japs sind ein super eingespieltes Team. Das macht einfach wirklich Spaß. Und wer die Scorpions halt bisher für eine Balladenband gehalten hat, bitte, 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 auch wenn ich die meiste Zeit über Wind of Change geredet habe, hört mal ein paar Sachen rein. Da sind wirklich, wirklich Kracher dabei.
Und darum ist meine Songempfehlung auch ein Kracher aus sehr alten Tagen, über 40 Jahre alt, mit einem super Songtitel. Gab es auch ein mega lustiges Video zu Bad Boys Running Wild. So, bist du auf einer Stufe mit London Leather Boys, oder?
Ja, irgendwo schon. was nimmt man denn da? Ich bleib einfach bei Wind of Change aufgrund der Erinnerungen, die damit verknüpft sind, so insgesamt und der Gänsehaut, die ich dabei jedes Mal kriege.
Sehr schön. Und jetzt kommen wir endlich, wenn wir es nüchtern betrachten würden, zum einzigen Album, das ein echter Kandidat für das Album des Monats wäre, weil es wirklich ein neues Studioalbum ist. Aber ich glaube, wir küren diesen Monat kein Album des Monats, oder?
Das wäre echt langweilig. Das wäre langweilig.
Was könnte es natürlich sein? Ja, wir haben schon mal so im August, glaube ich, drüber gesprochen, denn da ist der erste Teil dieses Albums erschienen. Es geht um Opus Noir Volume 2. Und dann natürlich von Lord of the Lost, der zweite Teil der angekündigten Trilogie. Der dritte Teil erscheint dann im April, irgendwann um den 10. rum. Also man zieht das wirklich sehr beharrlich durch. Wie auch schon beim Vorgänger Volume 1 sind hier auch wieder 11 Songs drauf. Und ja, Mike, du hast, glaube ich, bei unserer Folge, als wir über den ersten Teil gesprochen haben, gesagt, dass du Lord of the Lost bis daher gar nicht so bewusst unbedingt kanntest und dir Opus Noir Volume 1 relativ gut gefallen hat, in Teilen auf jeden Fall. Mhm. Und jetzt, was ist der zweite Teil? Ist es wie bei Herr der Ringe? Ist es irgendwie nur so ein Verbindungsstück, wo die zwei Türme? Oder ist es schon was, wo du sagst, finde ich gut?
Finde ich gut, definitiv. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass die Alben doch ein bisschen verschiedener sind.
Ja.
Was weiß ich, auf dem ersten, das zweite irgendwie eine andere eine andere Sprache hat, ein anderes
Gefühl,
Feeling hat, ja. Und das Dritte dann wiederum vielleicht noch ganz anders ist. Ich habe tatsächlich mir den Spaß gemacht, im Homeoffice gestern beide Alben in meine Playlist zu werfen und auf Shuffle zu stellen, um mal zu gucken, ob ich irgendeinen Unterschied höre. Nein. Also, die Alben sind ja auch zusammen produziert und zusammen aufgenommen worden. Das ist eine Studio-Session. Das ganze Gedön ist schon komplett gemeinsam fertig. Man hat da nicht irgendwo noch im Nachhinein was dran gemacht. Von daher hätte man das auch als Doppelalbum veröffentlichen können. Ich habe das Gefühl, dieses Album ist etwas melancholischer. Was habe ich denn da geschrieben? Lachen. Okay, gut.
Melancholischer.
Ja.
Ich kaufe ein E. Da haben wir es wieder.
Da ist es hin verschwunden. Vielleicht ein bisschen getragener als der Vorgänger. Es fängt mit Fall from Grace wieder recht hart an. Es gibt wieder ein paar Gäste. Es gibt mit IMAX oder IMX, wie auch immer man ihn ausspricht, einen Elektrokünstler, den es schon seit 20 oder 25 Jahren gibt, den ich damals zu meiner Synthie-Pop-Zeit, so Anfang bis Mitte der 2000er, ziemlich cool fand, von dem ich gar nicht wusste, dass der noch was macht.
Ist ja oft so, ne, dass man irgendwelche Sachen auf einmal wiederentdeckt und denkt, krass, derjenige macht noch was.
Genau. Dementsprechend ist das Stück dann wieder ein bisschen elektro-rockiger. Es gibt einen Totalausfall auf dem Album, meiner Meinung nach. Und das ist der Song Raveyard.
Da ist der Name Programm.
Genau. Cooles Wortspiel, aber da arbeitet ein Rapper, Kaya, finnischer Rapper, glaube ich, war auch, glaube ich, beim ESC. Das Stück ist einfach nur fürchterlich. Also, ich habe es tatsächlich auf meinem Handy gelöscht. Also, das Album hat bei mir tatsächlich nur 10 Tracks.
Das ist, glaube ich, das Härteste, was Mike hier jemals zum Besten gegeben hat.
Demgegenüber stehen aber mit Winter's Dying Heart ein schön pompöses Stück. One of Us Will Be Next klingt ein bisschen wie Wolfsheim mit Gitarren. Falls irgendjemand auch Wolfsheim kennt, ist ein schön melancholischer, poppiger Hit, würde ich sagen.
Aber mit sehr nachdenklichem Text.
Ne? Das allerdings, auf jeden Fall. Scarlight haben wir wieder den typischen Gothic-Rocker, der super ins Ohr geht. Sharp Edges, am Ende eine sehr schöne Ballade. Insgesamt, wie gesagt, ein Album, das mein 20-jähriges Ich oder vielleicht auch 22, 23-jähriges Ich absolut abgefeiert hätte. Aber mir gefallen Lord of the Lost mit den beiden Alben wirklich gut und die werde ich auch noch öfter hören, weil es wirklich einfach schöne Musik ist, die manchmal dafür, dass es Gothic Rock sein soll, ein bisschen zu poppig ist. Dann wiederum, finde ich, wird diese etwas wohlige Melancholie durch so einige harsche Stücke wiederum sehr gebrochen. Wie gesagt, vielleicht hätte man das ein bisschen besser auf die Alben sortieren sollen können. Aber anyway, es ist ein starkes Album, was mir wirklich gut gefallen hat.
Dem kann ich jetzt ja fast gar nichts mehr hinzufügen. Außer, dass ich sogar einen kleinen Schritt weitergehen würde. Ich würde nicht nur sagen, dass Raveyard, also ich würde es nicht als Totalausfall bezeichnen, aber es ist schon ein harter Bruch, wenn auf einmal wirklich gerappt wird und eben auch auf einer anderen Sprache, worüber ich erstmal nichts verstehe, so ungefähr.
Ja, das wäre mir noch egal, aber das passt halt so auch überhaupt nicht in den Fluss von dem Album. Also es macht es wirklich irgendwie beim Hören kaputt, wenn sie es ans Ende gepackt hätten oder so. Dann hätte ich noch gesagt, okay, netter Gag kann man mal machen, aber
Also bei mir ist es wirklich so, dass ich finde, die drei Songs, die genau in der Mitte sind, das ist eben Raveyard, dann The Last Star und What Have We Become, die fallen für mich so ein bisschen raus, weil ich finde, The Last Star klingt so ein bisschen so, als hätte man irgendwie zwischendurch das Drum-Arrangement vergessen. Da ist nämlich kein Schlagzeug.
Das soll so sein.
Ja, ich weiß, aber es gefällt mir in dem Moment halt nicht. Ich kann ja nur sagen, wie es auf mich wirkt. Und dann denke ich halt so, es Ja, aber die Sachen, die dann halt noch übrig bleiben, also wenn du 3 Songs abziehst von 11, bleiben mir immer noch 8 Stücke übrig und die finde ich allesamt wirklich sehr gut.
Die Alben mit 8 Stücken scheinen aber übrigens irgendwo ein Ding zu sein im Dezember.
Mit 8 guten Stücken. Also The Fall from Grace ist, wie ich finde, so ein klassischer Lord of the Lost Song. Natürlich wurde Volume 1 mit, was allein zum Aussprechen ja wieder mal grandios ist, ne? Bizarre.
Ja.
Sehr viel knalliger eröffnet, sodass man wirklich dachte, oh, jetzt bin ich aber wach, wenn die CD angeht. Von daher ist das hier schon eher, so würde ich sagen, auf Nummer sicher gespielt. Aber wenn man es gut kann und wenn Lord of the Lost ja auch genau eigentlich für diese Art von Musik stehen, habe ich da auch kein Problem mit, wenn man ein Album mit einer Nummer eröffnet, die völlig auf Nummer sicher geht. Aber ansonsten geht man nicht immer auf Nummer sicher. Man hat sehr viele musikalische Gäste. Neben denen, die Mike schon erwähnt hat, ist beim zweiten Song Would You Walk With Me Through Hell ja die Band Infected Rain dabei. Ich glaube, die gute Sängerin kennt auch, kann man zumindest kennen, weil sie eine sehr auffällige Erscheinung auch ist. Und das knallt schon relativ amtlich. Und ja, was hat man sonst noch?
Andy La Plaga oder Plagu oder wie auch immer man ihn ausspricht. Auch ein Elektrokünstler und dementsprechend ist der Song halt auch wieder ein bisschen elektronischer, allerdings durchaus härter von der elektronischen Ausrichtung. Ja, auch im Bereich Elektro gibt es wie bei Metal auch von bis.
Korrekt.
Und ja, macht auch Spaß.
Ja, und ansonsten, wie gesagt, nach diesem für mich etwas abfallenden 3 Songs in der Mitte hat man mit Winter's Dying Heart irgendwas, was man auch so als powermäßige Ballade bezeichnen könnte.
Ja, so.
Ne? Und mit Break the Silence dann auch so, ja, Lord of the Lost ist das halt, ne?
Genau.
Und zum Abschluss dann mit Sharp Edges etwas sehr Zurückgenommenes, was dann ja auch, wie ich finde, ein schöner Kontrastpunkt gewesen wäre, wenn man einen ähnlich krachigen Opener gewählt hätte wie bei Volume 1. Ne? Also, ich meine, gut, man kann immer einfacher über Musik meckern, wenn man sie nicht selbst gemacht hat. Ne?
Also ich kann mir schon denken, dass sie sich da irgendwas bei gedacht haben, wie sie die Alben aufgeteilt haben und wie sie sie zusammengestellt haben aus diesen 33 Liedern, die man da zur Verfügung hatte. Ja, mal gucken, vielleicht kann man das irgendwann mal in Erfahrung bringen.
Vielleicht, schauen wir mal.
Vielleicht zu Teil 3, mal sehen.
Hast du denn eine Songempfehlung für die Leute da draußen, damit wir die Playlist weiter füttern können?
One of Us Will Be Next.
Sehr schön. Und dann bleiben wir mal bei den ruhigen Tönen und ich wähle tatsächlich Sharp Edges.
Geil.
So ein komplettes Kontrastprogramm zu manch anderem Lord of the Lost Song, aber eine schöne, zurückgenommene Nummer. Und auch alle Leute, die jetzt sagen, Lord of the Lost, kommerzieller Scheißdreck, würde ich auch immer sagen, nee.
Nein. Also definitiv nicht. Wenn die kommerziell sein, rein kommerziell sein wollen würden, hätten gewesen sein wollen, dann würden die nicht so viele stilistische Haken schlagen und den Leuten teilweise wirklich auf einem Album so eine Riesenpalette an Stilen und Brüchen präsentieren. Dann hätte man Raveyard nicht gemacht, dann hätte man einige etwas harschere Nummern nicht gemacht, sondern wäre so ein bisschen mehr auf Nummer sicher gefahren. Und ich muss auch gestehen, ich habe mich mittlerweile ein bisschen zurückgehört bei Lord of the Lost. Und mir das Album Blood and Glitter auch mal komplett angehört. Da spreizen die sich ja unglaublich weit, was Stile angeht. Und klar, das wird nicht jedem Fan, wird nicht immer jedes Lied gefallen. Wie mir jetzt eben zum Beispiel Raveyard oder überhaupt nicht. Es wird auch Leute geben, die sagen, sowas wie One of Us Will Be Next oder das Lied mit IMX, das ist mir viel zu elektronisch, da fehlen mir die Gitarren. Aber nee, also ganz ehrlich, die wollen das so machen. Ich glaube, die alten Lord of the Lost Alben, also die ganz alten Alben waren tatsächlich noch ein bisschen härter.
Ja,
ein bisschen mehr Industrial-Einflüssen. Ob das jetzt wirklich kommerziell ist, es kaufen halt viele Leute, weil sie einfach gut sind. Also da setzt sich Qualität einfach durch.
Ja, wenn du danach gehst, ist ja auch System of a Down ultra kommerziell gewesen mit ihren Alben Mesmerize und Hypnotize, weil das ja ein kommerzieller Erfolg war, wo ich auch dachte, wer das behauptet, muss mir mal erklären, wo auch nur irgendwas auf diesen Scheiben zu finden ist, was man im normalen Radio normalerweise hören würde.
Genau.
Aber es ging ja nicht um System of a Down, sondern um Lord of the Lost. Wobei, damit sind wir damit eigentlich auch schon jetzt durch.
Genau.
Und kommen zu unserem letzten Mogelpackungskandidaten. Denn wir haben nicht mal mehr ein Album gefunden, was wirklich in dem Sinne ein Album ist.
Ich habe eins gefunden, aber das wolltest du ja nicht mehr anhören.
Ja, das kannst du ja gleich noch zu kommen. Sondern wir haben etwas genommen, was schon irgendwie was mit Metal zu tun hat. Und zwar etwas, wo auf dem Cover steht, das Heavy-Metal-Hörspiel. L.B. Steel und die Symphonie der Zerstörung, das dritte Hörspiel aus der Serie L.B. Steel. Und ja, L.B. Steel, das sind, eigentlich ist das jetzt schwierig in Worte zu fassen. Es ist halt die dritte Folge, die jetzt erschienen ist. Sie ist im Dezember erschienen. Die erste Folge ist ja vor 2 Jahren erschienen, die zweite Folge dann letztes Jahr. Es erscheint immer so im Oktober, November, Dezember eine neue Folge. Die nächste ist auch schon angekündigt, aber ich habe tatsächlich vergessen, wie der nächste Titel ist.
Ha.
Und es sind halt immer Bezüge zu irgendwelchen bekannten Bands aus dem Metal-Bereich. Also bei die Symphonie der Zerstörung weiß, glaube ich, jeder, was gemeint ist. Klar, da geht es um Megadeth, um Megadeth. Die Folge zuvor hieß L.B. Steel und der Sklave der Macht. Beste Folge aller Zeiten von dieser Serie. Klar, da geht es um Iron Maiden, wenig verwunderlich. Und die erste hörte damals auf den Titel L.B. Steel und die Geschöpfe der Nacht. Klar, da geht es um Kiss. Also nicht wirklich, dass man sich jetzt mit der Historie von diesen Bands dort so großartig beschäftigt. Man bringt halt gerne kleine Gags im Rahmen der Handlung unter. Wobei ich finde, dass es am besten wirklich bei der zweiten Folge gelungen ist. Aber eigentlich möchten wir ja über die Symphonie der Zerstörung reden. Und darum würde ich an dieser Stelle einfach mal vorlesen, was hinten als Inhaltsangabe draufsteht. L.B. Steel und seine Brigade Steel Force werden Opfer mysteriöser Anschläge. Schließlich haben es sogar die engsten Verbündeten auf die drei Metal-Detektive abgesehen und es wird klar, dahinter steckt etwas Größeres. Die Spur führt zu einem manipulativen Schlagersong, der die Menschheit in die mentale Apokalypse treibt. Nur eins kann diesen Wahnsinn jetzt noch stoppen: Heavy Metal. Und wenn bei euch irgendwas jetzt beim Vorlesen dieser Inhaltsangabe gezuckt hat, dann solltet ihr es euch anhören. Wenn sich da gar nichts bewegt hat, lasst es lieber sein. Weil wenn man mit Hörspielen halt nichts anfangen kann und auch mit so nerdigem Kram, obwohl ihr hört einen Podcast, ne? Wer einen Podcast hört, müsste eigentlich per Definition Interesse an nerdigem Kram haben. Also, wenn da halt nichts zuckt, dann wird das wahrscheinlich bei einem so gar keine Spuren hinterlassen. Aber wenn man ein bisschen sich angesprochen gefühlt hat, gebt dem Ganzen gerne mal eine Chance. Ich habe Mike da, glaube ich, ein bisschen mit überfallen, als ich das so sagte. Und Mike, jetzt erzähl du doch erstmal, wie hast du das wahrgenommen als Mensch, der nach eigener Angabe jetzt ja Jahrzehnte eigentlich keine Hörspiele mehr gehört hat?
Ja, also mir ist es tatsächlich schwer gefallen, in diesen Kosmos Hörspiel wieder reinzukommen und mich darauf einzulassen. Ich habe Gott sei Dank mit dem ersten Hörspiel angefangen, war danach etwas semi-begeistert und hat Markus auch geschrieben, weiß nicht. Daraufhin sagte er, ja, das zweite wird dir gefallen, da geht's um Iron Maiden, da ist viel mehr Nerdkram und Easter Eggs und Anspielungen drin. Und die dritte, die ist aber auch gut. Und da habe ich mir aber gedacht, okay, du musst über die dritte ja was sagen, also hörst du dir die mal zuerst an. Und ich muss sagen, ich musste an einigen Stellen herzlich schmunzeln. Bin dann auch im Laufe der fortschreitenden Handlung tatsächlich ein bisschen mehr da reingekommen. Und ja, ein Hörspiel lebt ja auch davon, dass sich Dinge im Kopf so ein bisschen ergänzen. Dass man, wie als wenn man ein gutes Buch liest, auch Bilder im Kopf hat. Und das ist tatsächlich im Laufe dieser Folge passiert. Und mein absoluter Ohrwurm ist natürlich Sonnenbrand im Januar.
Das ist der manipulative Schlagersong, um den es hier geht.
Hervorragend und wirklich witzig. Ist halt so ein bisschen TKKG, drei Fragezeichen auf Metal Freaks.
Kommt auf die Folge an, ne? Also ich hätte gesagt, Folge 1 ist wirklich am ehesten drei Fragezeichen oder TKKG, wobei ich würde eher zu drei Fragezeichen tendieren bei der ganzen Ausrichtung im Metal-Kosmos, also mit so ein bisschen Nerd-Gelaber zwischendurch, mit so Sachen, die immer halt mal wieder einfach so, wie man neudeutsch sagen würde, randommäßig gedroppt werden, die sich aber wunderbar in den Fluss halt einfügen. Aber Folge 2 ist dann schon eher so John Sinclair, hätte ich gesagt, mit Metal. Also da wird es in Relation zur ersten Folge ziemlich abgedreht, aber ungemein unterhaltsam. Aber hier kann ich einfach nicht objektiv bleiben, weil ich liebe Iron Maiden. Also und
genau.
Ich habe es auf der Fahrt in den Urlaub zusammen mit Kathi gehört. Und ich habe ein Dauergrinsen im Gesicht gehabt. Sie fand es auch gut, aber sie hat natürlich nicht jeden Gag verstanden. Aber sie hat, glaube ich, gemerkt, wenn man da irgendwie im Game drin ist, dann kann man da so richtig tief sich fallen lassen.
Da muss ich jetzt sagen, die zweite Folge habe ich bisher nur das erste Drittel gehört. Also es ist gerade das passiert, was uns beiden nie passieren dürfte. Die Iron Maiden-Sammlung ist weg.
Oh ja, sie ist weg.
Und die Band existiert nicht mehr. Also gar nicht mehr. Man findet sie nicht mehr.
Alter, Maiden!
Ich werde es weiterhören und da freue ich mich jetzt tatsächlich drauf. Und ich glaube auch in das vierte Hörspiel werde ich auch reinhören. Das werde ich mir auch auf jeden Fall anhören. Es hat Spaß gemacht.
Ja, also es ist halt wirklich, man muss einen Bezug zu Hörspielen haben und man muss irgendwie auch halt mit so ein bisschen nerdigem Kram was anfangen können. Weil man muss ja auch wirklich sagen, wenn dann die drei Hauptfiguren da anfangen, sich zu unterhalten und man ist in diesem ganzen Thema überhaupt nicht drin, dann sitzt man, glaube ich, wirklich da und denkt, was stimmt denn bei denen nicht?
Aber, also ungefähr so, als wenn wir beide uns unterhalten.
Ja, so ungefähr, genau. Wovon reden die? Marillion? Ist das nicht im Buch?
Nur, dass auf uns keiner schießt oder sonst irgendwas passiert.
Oder Kettensägen in die Hand nimmt, um uns zu verfolgen.
Genau.
Also in meinem persönlichen Ranking schafft es Folge 3 jetzt auf Platz 2. Folge 2 bleibt für mich unangefochten an der Spitze. Aber ja, Symphonie der Zerstörung, ich muss gestehen, ich hatte gehofft, dass es da ein paar mehr Megadeth oder Dave Mustaine Querverweise gibt. Und so viele sind es am Ende nicht, zumindest in meiner Wahrnehmung. Oder ich bin dann eben doch nicht genug Megadeth-Maniac, um sie alle zu verstehen. Aber ich meine schon, dass in der Maiden-Folge und auch in der Kiss-Folge schon ein bisschen mehr Bezug auf das Ganze genommen wird.
Ja, also da muss ich gestehen, habe ich jetzt tatsächlich bei der aktuellen Folge gar nicht so viel drauf geachtet. Also ich habe das mit Symphony of Destruction schon verstanden, aber ja, ich glaube auch, dass man viele Dinge erst findet, wenn man das 2-3 Mal hört.
Ja, ein Gag ist natürlich ein Spruch, der gemacht wird irgendwann, ja, Frieden ist zu verkaufen, aber kauft keiner. Das ist natürlich ganz offensichtlich Peace sells, but who's buying.
Das Witzige ist, das Lied lief in dem Moment, wo ich hier vor dein Anwesen gefahren bin.
Vor der Metal Villa.
Genau.
Metal Villa Mörs.
Ja, also irgendwo so da draußen am Tor, wo mich die Dienstboten immer mit dem Golfwägelchen abholen.
Oh, ich weiß, es ist Metal Markus Mörser Metal Mansion.
Hui.
Yeah.
Ja. Wir gucken dann mal, ob Leisure Suite Larry auch hier irgendwo rumhängt.
Jetzt tauchen wir aber ganz tief in den nerdigen Talk der Videogames ab.
Genau.
Mal gucken, ob Guybrush Threepwood auch dann vorbeischaut. Aber der ist von einem anderen Anbieter.
Egal. Also, in Elvis Steel nehmen wir jetzt unser Lieblingskapitel oder nein?
Ich würde sagen, einfach mal reinhören. Problem ist, die dritte Folge gibt es, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht so wirklich auf den Streamingdiensten. Da ist irgendwie nur der Eröffnungstrack drin. Aber Folge 1 und 2 sind mittlerweile auf den Streamingdiensten. Da kann man also auf jeden Fall reinhören und es ist einfach cool. Also wenn man Bock auf sowas hat,
ja.
Metal und Hörspiele mag, macht das wirklich Spaß. Es ist jetzt natürlich nicht die Top-Notch-Produktion mit den absolut perfekten Sprechern, aber ich glaube, das wird auch komisch klingen, wenn du jetzt hier, weiß ich nicht, irgendwelche ultra bekannten Synchronsprecher dabei hättest, wird das nicht authentisch wirken, glaube ich.
Nee, das macht wirklich schon Spaß, dass man wirklich das Gefühl hat, da sind wirklich drei so Metal-Freaks mit leichtem Schatten. Die sind wahrscheinlich auch drei Metal. Na, lass uns das.
Übrigens geht LB Steel auch relativ regelmäßig auf Tour und da gibt es dann Live-Hörspiele. Und ein Programm hieß mal Der heilige Taucher, aber das war nicht die angekündigte Folge 4.
Okay, interessant.
Ich hab's vergessen. Was war es? Es ärgert mich jetzt. Keine Ahnung. Falls es mir bis zum Schnitt auffällt, werde ich es noch mal hier einfügen.
Du kannst ja auch mal eben die Online-Medien bedienen, ob du das da findest. Dann mache ich nämlich mit dem Album weiter, wo du dich geweigert hast, es anzuhören.
Das stimmt eigentlich gar nicht so. Wir haben gesagt, neben den 4 Sachen, die wir auf jeden Fall beide gehört haben, machen wir noch was Zusätzliches, nämlich jeder stellt noch ein weiteres Album vor. Und eigentlich haben wir gedacht, nehmen wir vielleicht etwas, was im Laufe des mittlerweile ja ausgeklungenen Jahres 2025 uns über die Füße gelaufen ist, wo wir aber nicht drüber gesprochen haben. Aber Mike hat es tatsächlich noch geschafft, was zu finden, was wirklich in den Dezember gehört hätte. Und ja, dann habe ich gesagt, sorry, also das schaffe ich jetzt nicht auch noch zu hören.
Dabei ist das Album gar nicht so lang. Wir haben nämlich wieder mal 8 Songs, 40 Minuten. Und ich glaube, diese Band kennt, also wenn irgendeiner der Podcast-Hörer diese Band schon auf dem Schirm hat, Chapeau.
Maiden.
Nein. aber ich hoffe, der eine oder andere wird reinhören. Es handelt sich um die griechische Band Sands of Eternity. Da hat es Anfang der 2000er schon mal eine Band gegeben, die hieß Hourglass SOE oder auch Hourglass Sands of Eternity. Haben da, ich glaube, 2002 ein Album veröffentlicht. Danach war dann aber Funkstille. Und der Gitarrist hat weiterhin Songs geschrieben und 2021 dann mit außer ihm komplett neuem Personal die Band quasi unter Sands of Eternity ohne das Hourglass oder irgendwelche Abkürzungen reaktiviert. Man hat 2022 mit Beyond the Realms of Time ein wirklich starkes, episches Power-Metal-Album, Heavy-Metal-Album veröffentlicht und danach war auf Social Media tatsächlich Schweigen im Walde und ich hätte gedacht, die Band gibt's nicht mehr. Und wie aus dem Nichts kam dann so im November der erste Vorab-Track und im Dezember 2025 die Veröffentlichung von dem zweiten Album namens The 6000. Das ist ein Titel, den Klaus Meine bestimmt super gut aussprechen kann, besser als ich. Also, The 6000 gibt es auf Symmetric Records. Das ist das griechische Label von Bob Katsionis, den man vielleicht noch von Firewind und, keine Ahnung, Stray Gods und, genau, keine Ahnung, Warrior Path und zig anderen Bands kennt, der ja sicher mittlerweile aus dem Tourleben so ein bisschen zurückgezogen hat, der Familie wegen und halt dieses Studio betreibt, als Session-Musiker viel arbeitet. Bei Sirius Black ist er auch ein bisschen mit involviert bei den Alben und im Songwriting. Ja, was kriegen wir da? Es ist eine griechische Metal-Band und griechische Metal-Bands haben, wenn sie nicht gerade Thrash oder Death-Metal machen, immer einen unglaublich epischen Einschlag. Woher das kommt, weiß ich nicht, aber irgendwie griechischer Metal hat immer was wahnsinnig Melodiöses, was wahnsinnig Episches. Hier ist es tatsächlich ein Tick näher dran an europäischem Power Metal. Es gibt, wie gesagt, 8 wunderbare Songs auf 40 Minuten. Hört euch das Ganze einfach mal an. Wie gesagt, das Album ist am 5. Dezember rausgekommen. Meine physikalische Kopie ist angekommen. Ich ärgere mich nur ein klein wenig, weil ich hatte das Bundle bestellt, also erstes und zweites Album, weil bei dem Briefumschlag war nur das zweite und es hat 6 Wochen gedauert, bis das Ding jetzt bei mir angekommen ist. Ich habe es im November bestellt, Ende November. Ja, es ist gestern bei mir eingetrudelt. Wir sind gerade noch dabei herauszufinden, wo denn die erste CD ist, aber die Band ist da wirklich sehr hilfreich und engagiert und kümmert sich. Anspieltipps, das balladesk-epische Far Beyond Our Sight, wirklich ein ganz toller, gefühlvoller Song und ein recht, ja, wie ich fast sagen würde, typischer Song für die Band, nämlich der coole Power-Metal-Rocker Lone Wolf oder das etwas flottere Mirror. Das, also wenn man da reinhört und einem das gefällt, dann sollte man auf Download Now klicken auf Bandcamp oder sich das Album eben bestellen. Und mit dem Vorgänger Sands of Eternity macht man, mit dem Vorgänger Beyond the Realms of Time macht man auch definitiv nichts falsch. Wer so meinen Sweet Spot kennt, weiß, wo das Album landet. Es ist nicht zu kauzig und nicht zu abgefahren. Es ist nicht zu fröhlich und cheesy. Wir reden jetzt nicht über Musik à la Fellowship.
Vielleicht eher so wie Diviner.
Ja, zum Beispiel. Das sind ja auch Griechen. Das ist auch genau, das ist griechisch. Das geht so ein bisschen in die Richtung Inner Wish. Ja, was fällt einem dann noch so ein? Ja, so diese Richtung halt. Einfach mal reinhören. Ist ein kleiner Insider-Tipp von mir. Und ich bin gespannt, ob mir der eine oder andere vielleicht ein Feedback zu dieser Band gibt. Sands of Eternity. Wie gesagt, hört mal rein. Mein Solo für diesen Monat und mein kleiner Special-Tipp an alle da draußen. Viel Spaß damit.
Wunderbar. Mein Special-Tipp ist dann jetzt total unkreativ. Ich meine, natürlich hat es jede Menge Alben gegeben, die Mike und ich wahrscheinlich gehört haben, ohne dass wir im Rahmen irgendeiner Album des Monats Folge drüber gesprochen haben. Aber ich habe mich dann wirklich gefragt, was gab es denn, was dich jetzt nochmal so richtig erwischt hat und vielleicht auch beinahe, wirklich nur beinahe, in ein kleines Rabbit Hole wieder reingezogen hat. Und das ist eine Veröffentlichung einer Band, die in diesem Jahr sogar bereits ein neues Studioalbum veröffentlicht hat. Es geht um Dream Theater. Parasomnia ist im Februar erschienen. Und Ende November ist ein Live-Album zum 40. Geburtstag von Dream Theater erschienen. Wobei man da, glaube ich, schon vortrefflich drüber streiten könnte, weil damals hießen die ja noch gar nicht Dream Theater. Ne? Also
ja.
Und auch über das Cover-Artwork, wo sie dann für die 40 vier Xe, also römische Zehen, hinlegen, kann man, glaube ich, auch vortrefflich drüber streiten, weil also eine 40 ist aber eine 50 minus 10, aber egal. Es geht ja, glaube ich, um den künstlerischen Aspekt in dem Moment. Und wir wollen ja gar nicht über Cover-Artworks oder sonstiges meckern, sondern ich möchte viel eher meine Begeisterung darüber zum Ausdruck bringen, wie dieses Album mich wirklich erwischt hat. Von Dream Theater gibt es ja gefühlt, ja nicht nur gefühlt, mehr Live-Alben als
Studio-Alben. Als von Maiden.
Ja, das sowieso. Also jeder weiß ja, früher hat ja Mike Portnoy das bandeigene Label betrieben, Eat the Jam, was ja Majesty, der ursprüngliche Bandname, einfach nur rückwärts ist. Und da sind ja diverse Live-Mitschnitte immer veröffentlicht worden, die in den letzten Jahren dann auch über Inside Out erschienen sind, auf Vinyl, auf CD und weiß ich nicht was. Sodass man wirklich, so ähnlich wie eben Maiden oder auch Marillion sagen könnte, es gibt mehr Live-Alben von Dream Theater als Studioalben.
Ja, wobei bei den Live-Alben ja auch so Sachen bei ist, wo man die komplette Number of the Beast nachgespielt hat oder Dark Side of the Moon, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Ja, da gibt's sehr viel.
Ja, da gibt's ja einiges.
Genau. Oder halt auch besondere Events, ne, wenn komplette Alben Jubiläen gefeiert haben und man die dann auch mal so am Stück runtergebrezelt hat. Dream Theater sind da ja immer sehr kreativ. Und die Tour jetzt zu ihrem 40. Geburtstag, ja, und zur Rückkehr von Mike Portnoy natürlich, da ist wirklich bei mir sehr viel Nostalgie mit im Spiel, weil wer die Folge mit Tobi gehört hat, der weiß ja, dass ich Tobi als Opeth-Ultra bezeichnet habe, weil er mich Dream Theater-Ultra genannt hat. Worauf ich ja meinte, das stimmt nicht. Dream Theater-Ultra bin ich nur für eine sehr spezielle Phase, in der ich wirklich die Alben ultra intensiv gehört habe. Und als dann dieses Live-Album anfing und es schon mit Metropolis Part 1 beginnt und danach dann die ersten beiden Songs von Scenes from a Memory ertönen. Ja, auch wenn das pathetisch klingt, da ist in meinem Herz irgendwas aufgegangen, dass ich dachte, ach, ist das schön, war das eine schöne Zeit damals. Und von daher bin ich wirklich beinahe in so ein Rabbit Hole gefallen, wo ich nur noch sehr viel Dream Theater gehört habe. Zum Glück bin ich kurz vorher wieder rausgekommen. Aber ich kann dieses Package, es ist ja nicht nur ein Live-Album, es ist ein Package mit einer Dreifach-CD und einer Doppel-Blu-Ray zum schmalen Kurs von, ich glaube, 25 Euro.
23,95 habe ich bezahlt, also es ist wirklich ein Witz.
Ja, für das, was man da geboten bekommt, auf jeden Fall. Man kann vortrefflich, wie auch bei den Scorpions, über die Setlist natürlich streiten, weil wenn man jetzt sagt, 40 Jahre Dream Theater, wird es genug Leute geben, ja, aber hier die Zeit, wo Mike Portnoy mit dabei war, da wird ja fast gar nichts von gespielt, so, ja. Dafür spielt man halt ein paar andere Sachen. Ne? Und natürlich, der Fokus liegt so auf den großen Erfolgsalben. Ne? Also es gibt viel von Scenes from a Memory. Es gibt natürlich auch einiges von Images and Words. Und natürlich auch noch so ein paar Sachen von Train of Thought. Und auch natürlich von Octavarium. Weil das sind ja, glaube ich, so wirklich so kommerziell betrachtet die erfolgreichsten Alben dieser Band gewesen. Aber ansonsten gibt es auch noch andere Sachen. Hollow Years ist dabei in einer unglaublich Wunderbar. Geilen Version mit ewig langem Solo, aber auch nicht. Also meine Wahrnehmung ist, dass es nicht die damalige Studiofassung, weil die Bridge in dieser Live-Fassung ist verlängert. Das ist mal nicht die alte Demo-Fassung, die man auf auch einer dieser, nicht live, aber Veröffentlichungen, die es jetzt auf Inside Out gab, weil von den ganzen Alben gibt es oft auch noch Demo-Versionen, die es jetzt auch über Inside Out gibt. Also da ist sehr viel drauf, da kann man sehr viel entdecken, sehr viel wiederentdecken. Und ja, ich muss sagen, auch optisch hat dieses Package sehr viel zu bieten, weil der Konzertmitschnitt sieht wirklich sehr hochwertig aus. Er ist aus Paris, die Bühnenshow ist relativ für Dream Theater-Verhältnisse agil, würde ich mal sagen, weil ich kenne Dream Theater auch noch aus Zeiten, wo gefühlt alle wie Salzsäuren, ne, so Säuren, die bekannte Salzsäure auf der Bühne, Salzsäule natürlich, in der Ecke nur standen und ultra damit beschäftigt waren, ihre Songs bloß richtig zu spielen. Aber ja, James Labrie ist ein bisschen agiler natürlich. Mike Portnoy, dem ist wirklich anzusehen, dass er es genießt, dass er wieder mit dabei ist. Und es macht einfach Spaß, finde ich, wenn man sowas sieht, dass eine Band, die halt ja fast schon jahrzehntelang, ne, in dieser Konstellation nicht mehr unterwegs war, wieder zusammengefunden hat. Und es sieht auch wirklich danach aus, dass sie Spaß haben. Und viel mehr möchte ich auch gar nicht sagen. Mir hat es sehr viel Freude gemacht, das zu hören. Ich finde die Songauswahl natürlich auch jetzt nicht perfekt, aber das perfekte Live-Album gibt's, glaube ich, nicht. Selbst bei Live After Death wird man sagen können, na, da müsste aber hier vielleicht noch ein Song mehr von Killers drauf sein.
Uiuiui, große Löcher, die du da gerade bohrst. Aber tatsächlich, ich habe das dieses Live-Album auch und ich bin jetzt tatsächlich nicht der Musiktheoretiker, der sich ein Dream Theater-Album anhört und da irgendwie entdeckt, dass, was weiß ich, die Gitarre in der Bridge in Lied 3, dann der Part hinter dem Solo in Lied 7 nochmal vorkommt, aber in einer anderen Tonart. Und das ist mir ehrlich gesagt, das geht mir Popo vorbei. Ich möchte von Musik gut unterhalten werden. Klar höre ich auch, ob irgendwas eher gut gespielt ist oder eher rudimentär und roh ist. Dieses Live-Album macht einfach Spaß. Das Einzige, was ich finde, was ist mit James Labries Gesicht passiert?
Oh, das ist aber schon länger so.
Ja, ja, aber da ist, ich habe ja schon ewig kein Live-Video mehr von denen gesehen, muss ich gestehen. Ich habe mich so ein bisschen erschrocken. Er sieht so ein bisschen aus wie, naja, lass mal das. Nein, wir wollen nicht über das Optische reden, aber definitiv hat da irgendwer irgendwas dran gemacht.
Also,
das sieht komisch aus.
Mich hat es viel mehr erschrocken, als dann vor 5 Jahren müsste es ja gewesen sein, die Distant Memories rausgekommen ist. Das war ja auch ein Package mit CD und DVD-Mitschnitt, wo ja dann Distance Over Time, also Songs von dem Album gespielt werden und das komplette eben Scenes from a Memory.
Richtig.
Und da habe ich mich aber auch erschrocken, als ich James Labrie gesehen habe, weil ich finde, er sieht so ein bisschen ja, aufgedunsen aus.
Die haben noch so ein bisschen operiert irgendwie, so wechseln.
Also das habe ich wirklich gar nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, er sieht so ein bisschen aus, als hätte er vielleicht ein bisschen zu oft irgendwelche Schmerzmittel so eingeworfen.
Das kann auch sein.
Aber also, alles Mutmaßung und steht uns gar nicht zu. Also.
Genau, also das wollen wir jetzt hier gar nicht weiter thematisieren, aber das macht mir das Angucken von dem Video tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber was der gute Mann wirklich gut macht, er singt gut, finde ich. Also er hatte ja mal so ein bisschen Stimmprobleme in der Vergangenheit. Ja. Da gab es ja wohl auch Konzerte, wo es wirklich das Tönetreffen eher eine Glückssache gewesen ist, weshalb man ihn ja auch mal so ein bisschen aus der Band kicken wollte. Aber ob da jetzt nachgearbeitet worden ist, weiß ich nicht. Ich finde, er klingt da gut, er macht das gut. Und ja, tatsächlich ist die Band relativ agil.
Für ihre Verhältnisse
halt. Bewegt sich relativ für Dream Theater-Verhältnisse viel auf der Bühne. Ja, ist ein, also vor allen Dingen ein wertiges und wahnsinnig günstiges Live-Album. Also ganz ehrlich, hätte da 39 oder 49 Euro dran gestanden, hätte ich auch nicht gesagt, nö, kaufe ich nicht.
Nee, vor allem, weil ja allein eine Doppel-Blu-ray. Ja, eine Doppel-Blu-ray kostet ja eigentlich schon mindestens genauso viel.
Eben, also das ist echt, da kann man jetzt wirklich nicht sagen, dass das irgendwie Abzocke oder sonst irgendwas wäre. Und auch das Booklet ist schön designt. Man hat sich wirklich um Mühe mit dem diese 40 Jahre abzubilden. Ja, die 4X, meine Güte, es sind Amerikaner. Was willst du da erwarten?
Ich glaube, das ist aber Absicht.
Das kann natürlich sein. Ja,
komm. Das ist wie die 4 ja auf der Uhr 4 Striche sind, wie Tobi uns ja belehrt hat.
Ja, das liegt aber daran, dass die meisten Uhren tatsächlich diese 4 Striche haben. Und nicht, weil der Coverdesigner zu doof war.
Bringen wir das Thema hiermit also zu einem Ende. Von uns beiden also offenbar eine gute Empfehlung nochmal. Dream Theater und ihr Live-Album, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, weil es irgendwas Französisches mutmaßlich für 40. Jubiläum oder sowas ist. Oder soll ich es mal probieren?
Mach mal, das ist lustig.
Nee, ich hatte Latein. Ich kann mich
du kannst es auch auf Latein übersetzen.
Auf jeden Fall ist der Untertitel Live in Paris.
Genau.
Oder Live in Paris.
Ja.
So viel dazu. Und wenn wir beide schon gesagt haben, wir küren kein Album des Monats, weil das wäre jetzt ja vielleicht ein bisschen blöd, in Ermangelung von echter Konkurrenz, haben wir trotzdem 3 Hörermeinungen dabei, von denen eine auch so ein bisschen gemogelt ist, weil sie sich auf ein Album, glaube ich, aus dem Vormonat bezieht. Also nicht nur wir sind ins Schwimmen gekommen. Aber nichtsdestotrotz halten wir die Hörermeinung euch natürlich nicht vor. Darum kommen hier jetzt Hörermeinungen zum Thema Album des Monats Dezember. Und zwar von Doro, also vom Metal Gangbang, bevor Mike wieder sagt, Doro hört unseren Podcast? Von Paddel und von Sunny. Viel Spaß damit.
Servus und habe deine Metalheads. Hier ist eure Doro vom Metal Talk, die Dummschwätzer und vom Metal Gangbang auf Radio Diabolus. Ich darf bei Markus mein Album des Monats Dezember vorstellen. Wer behauptet, im Dezember waren nur wenig gute New Releases, der hat auf jeden Fall Upon a Burning Body verpasst. Die Texaner melden sich zurück. Am 5. Dezember erschien ihr neues Album Blood of the Bull. Ihr hört eine Mischung aus Groove, Metalcore und einfach diesen typischen Upon a Burning Body Straßenattitüden-Sound, der euch Adrenalin und Aggressivität verspricht. Die Produktion ist richtig fett, die Breakdowns sind übel und die Vocals transportieren eben genau diese Aggression, die dir direkt ins Genick springt. Das Album wirkt wie ein wütender Stier, der durch die Arena rennt, genauso wie auf dem Albumcover zu sehen, eben ein Stier, der durch so einen Stacheldrahtzaunring wie aus dem Album quasi herauskommt, laut und ungebremst. Das Album ist ein richtiges Brett und verdient auf jeden Fall den Titel Album des Monats Dezember von mir. Das Ganze beginnt total interessant mit Sangre del Toro, einem Stück, das richtig Stimmung macht. Auf texanisch-lateinamerikanische Gitarrenklänge kommen dann Trompeten dazu, genau wie man es sich so vorstellt, Klänge aus der Stierkampfarena, bedrohlich, und dann kommt ein Ole und dann geht richtig die Double Bass los. Also ein richtig geil gemachtes Intro, was eben die Herkunft der Band mit zur Geltung bringt. Das ganze Album ist gezeichnet von fetten, groovigen Riffs, eben diesem Metalcore-Abrissstil, Aggressivität. Das Ganze lädt auf jeden Fall ein in den Moshpit, alles sitzt, alles knallt und mündet dann in mein Höhepunkt-Lied Kill Shot. Absoluter Nackenbrecher, ballert ohne Ende. Und ich würde sagen, ihr hört auf jeden Fall mal als erstes in den Song rein oder ins Intro, macht Laune auf das ganze Album Blood of the Bull. Und wenn euch irgendwer nervt, sage ich euch nur in diesem Sinne, Boom, Bitch, Killshot, send these fuckers back to hell. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, viel Spaß mit dem Album.
Moin Markus und an alle Zuhörenden, frohes Neues, auch wenn man das zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge voraussichtlich wird es ja wieder, wie immer eigentlich am letzten Dienstag des Monats ausgestrahlt. Album des Monats Dezember. Trotzdem wünsche ich jetzt allen, die zuhören, frohes Neues. Darf ich eigentlich noch nicht wünschen, weil ich nehme diese Nachricht live, also stand jetzt ist es noch live, am 31.12. auf. Also, aber guten Rutsch wünschen, das scheint mir noch unsinniger dadurch, dass die Folge erst im Januar ausgestrahlt wird. Ja, Release-Monat war eigentlich schwach, Ich glaube, ich habe mir eine neue Platte, ein neues Album, was auch mit dem Release-Date halt Dezember halt veröffentlicht wurde. Und ich mach's kurz, ich hab's jetzt schon zu lange gestreckt. Es ist Life is Just a Temporary Plan von Abby Falls, veröffentlicht am 11.12., meine ich, wenn das ein Freitag war. Es ist ein modernes Metal-Album oder Modern Deathcore, Metalcore-Album von einer fünfköpfigen Gruppe aus Tschechien tatsächlich. Und das ist ganz interessant. Der Spotify-Algorithmus hat mir das irgendwie reingespült. Keine Ahnung, ich war mal im Büro und die reguläre Playlist war zu Ende und dann hat die KI irgendwas reingetan, was dem ähnelt und dann dachte ich, Mensch, das geht hier ab, das kenne ich ja gar nicht. Und dann habe ich die Jungs kennengelernt, also die Band quasi für mich kennengelernt und irgendwann wurde dann das neue Album angekündigt und das hat mich beide sofort abgeholt, wenn ich zu dem Zeitpunkt nicht schon die Top 25 für hier meine Instagram-Seite Paddles Blog zusammengestellt hätte, hätte sich diese Platte auf jeden Fall einen Platz in dieser Liste quasi verdient. Vielleicht nehme ich sie, dadurch, dass der Release-Date relativ spät war, Dezember 25, vielleicht nehme ich die Platte noch für den Jahresrückblick 26, der liegt ja noch in weit Ferne, mit rein. Es ist modern, viele, viele Breakdowns, heftige Vocals, sehr dynamisch und druckvoll produziert, kurzweilig, zehn Titel, knapp über eine halbe Stunde Spielzeit, kann man auch wirklich gut und knackig einfach mal weghören. Und meine Songempfehlung wäre der Song Purge. Und da sind auch noch Bandmitglieder von der österreichischen Metalcore-Band, glaube ich, Breakdown of Sanity dabei. Die sind da zu Gast und das ist halt eine sehr starke, aggressive, druckvolle Nummer. Und ja, genau. Abby Falls, Life is Just a Temporary Plan. Mein Album des Monats, Dezember. Macht es gut.
Hallo Markus, hier ist Sunny, hier sitzt mir zu dem Thema Album des Monats Dezember. In einer der letzten Folgen mit dem Mike hattet ihr die Idee, dass es wenig Neuveröffentlichungen im Dezember gibt, ob man vielleicht über ein Album spricht, das nicht im Dezember erschienen ist, aber das unbedingt vorgestellt werden sollte. Und ich habe tatsächlich so ein Album, das Ende November meinen Weg gekreuzt hat und von dem ich sofort absolut begeistert war. Im November hatte natürlich keiner eine Chance bei mir gegen Bloodbound und im Dezember gab es auch ein paar Veröffentlichungen, die ganz gut waren. Aber nichts hat mich so geflasht wie das Album, das ich jetzt gerne mal vorstellen möchte. Das kommt von der brasilianischen Band Gigant. Die haben sich 2022 aus mehreren erfahrenen Musikern gegründet und haben am 13. November 2025 dann ihr Debütalbum veröffentlicht. Da sind 8 Songs drauf, die Spielzeit 31 Minuten und alle Lieder ganz kurz und knackig, so zwischen 3 und 4,5 Minuten. Das Album heißt Dead Night Defiance und als ich das gehört habe, war ich sofort begeistert und fühlte mich teilweise so ein bisschen an Rage erinnert und wollte unbedingt mehr über die Band und deren Musik wissen. Dann haben wir uns ein paar Mal geschrieben und sie haben mir auch ein paar Fragen beantwortet. Zum Beispiel auf die Frage, wie sie selbst ihre Musik einschätzen würden. Also ich habe die so im Bereich Heavy Power Metal eingeordnet. Und ich lese jetzt einfach mal vor, was sie mir geschrieben haben. Gigant verschmilzt die Wucht von traditionellem und Power Metal mit düsteren apokalyptischen Atmosphären und liefert donnernde Riffs, gebieterischen Gesang und einen trotzigen Sound, der sich zeitlos und zugleich aktuell anfühlt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und dann habe ich noch gefragt, weil, wie gesagt, die mich so ein bisschen an Rage erinnert haben. Und haben die mir geschrieben, die wurden durch folgende deutsche Bands inspiriert. Zum Beispiel Halloween, unter anderem auch Rage, Gravedigger, Running Wild, Brainstorm, Heaven's Gate und Creator. Klingt eigentlich nach einer ganz spannenden Mischung. Und dann haben sie mir auch noch geschrieben, dass wir Pläne für dieses Jahr haben, für 2026. Einmal, dass sie ihr Debütalbum auf Vinyl und CD veröffentlichen. Im Moment haben sie noch kein Label und alles ist nur im Stream zu hören. Und dass sie auch gerne auf Tour gehen wollen, auch nach Europa, um dort ihre Musik zu präsentieren. Eine Songempfehlung sollte ich vielleicht noch aussprechen. Und zwar mache ich das dann mal wie du, Markus. Ich nehme einfach mal den Titeltrack, Dead Night Defiance. Das ist Nummer 2 auf dem Album. Ja, ich würde mich freuen, wenn eure Neugier geweckt ist und ich etwas von meiner Begeisterung an euch weitergeben kann. Gönnt euch einfach mal Gargan mit Dead Night Defiance. Ja, viel Spaß damit, bis bald und viele Grüße von Sunny. Yes, it's me.
Vielen Dank an alle, die jetzt hier mitgemacht haben. Und damit sind wir am Ende dieser sehr kurzen Folge angekommen. Das Gute für uns ist, wir nehmen gleich direkt noch die nächste Folge auf. Das ist nämlich die Folge für die Woche drauf. Und was könnte es geben, wenn wir endlich Album des Monats Dezember in Anführungsstrichen hinter uns haben? Klar, den Jahresrückblick auf 2025. Highlights, Lowlights, unsere Alben des Jahres inklusive Hörermeinungen.
Oh.
Es gibt einen eindeutigen Sieger. Wenig verwunderlich, glaube ich, für viele Leute.
Ja, kann mir denken, wer es geworden ist.
Genau, also Mike weiß es auch noch nicht. Aber er ahnt es.
Da du gesagt hast, wenn wir unsere Meinung da auch mit reinfließen lassen, ändert es nicht besonders viel.
Höchstens, es würde, glaube ich,
der
höchstens
Abstand würde noch größer werden, ja.
Exakt. Es würde höchstens was am Abstand der Nummer 1 auf die Nummer 2 verändern, würde ich behaupten.
Ja, weil tatsächlich, so viel kann ich verraten, es gab, glaube ich, kaum ein Jahr in den letzten 4 Jahren, in denen das so eindeutig war, was mein Album des Jahres ist, wo ich keine Sekunde drüber nachdenken musste.
Ja, und ihr müsst jetzt eine Woche darauf warten, während wir gleich schon drüber reden. Ist das nicht gemein?
Abgefahren.
Haben wir ein paar weise Worte zum Abschluss vorbereitet? Also ich nicht.
Ich auch nicht.
Dann haben wir ja unsere neue Standardverabschiedung. Ich hoffe, ich kriege sie diesmal richtig über die Lippen. We are laut und stark und hart und schnell. If you don't like us, go to hell. Und you ate my hero.
Genau. In diesem Sinne.
Ciao, Leute.
Tschüss. Album des Monats Dezember 2025.
Das sieht besser aus. Hervorragend, hervorragend. Wie Otto sagen würde. Hervorragend, hervorragend. Wie viele Buchstaben hat das Alphabet? 24. Was? Warum 24? Ja, C und A gibt's nicht mehr. Meine Terroristenprüfung. Ich habe Kaufhäuser in die Luft gesprengt.
Ich dachte, weil einer das E gekauft hat.
Ja, aber dann wären es. Ja, Moment, dann wären es 25.
Na guck.
Ah ja, okay, Outtake ist da. Wunderbar, wir können anfangen.
Ja.
Ja.
Kontenance, Herr Görner. Kontenance.
Ja, ich mache mal die Datei hier noch auf. Ich schiebe das auch mal nach unten. Weil das interessiert uns ja eigentlich nicht so sehr. Und dann.
Genau.
Möchten wir ja eigentlich das hier haben, ne? Nee, ja. Das ist das Falsche.
Genau, und das da.
Das hier möchten wir haben.
Wenn wir das ein bisschen größer machen, dass wir das auch lesen können, die alten Männer. Ich weiß nicht, ob meine Reihenfolge richtig ist, aber dafür bist du da.
Nö, Frozen Land, Scorpions, Lord of the Lost, Elvis Steel.
Gut.
So. So sei es. Bei 2 Minuten 15 fangen wir dann an.
Genau.